Irme und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor. Ihnen, wir haben tolle Rückmeldungen bekommen. Also erstmal danke an alle. Wir haben eindeutig immer mehr Fans, die ja tiefer zuhören, die auch die längeren Folgen mögen, die tiefen Themen. Das hat mich sehr gefreut. Wir werden auch einige Statements dann auch mal später einpflegen. KI war ein Thema, was viele interessiert. Und ja, jetzt aber heute betreten wir ja vor allem auch mal dein Gebiet. letzte Mal war ja mit Gebirgsregion, Flussebenenthese und so, das war ja stärker meines. Heute Karl Marx, erzähl, was bedeutet dir, und Friedrich Engels, was bedeuten dir Karl Marx und Friedrich Engels?
Ja, Karl Marx und Friedrich Engels, das sind immer so, wenn man diese Namen hört, löst es bei den Menschen immer sehr, sehr unterschiedliche Gefühle aus. Ich habe das Gefühl meinerseits, dass die allermeisten damit eher oberflächlich in Berührung gekommen sind und meistens eher als eine Art Gegenpol von deren Vertretern, wenn es dann hieß, Marx war der Größte und Marx war das Schlimmste, das der Menschheit passieren konnte. Meine Hoffnung, mein Wunsch für heute ist es, dass wir das vielleicht schaffen, ein Stück weit zu konsolidieren, was wir so an Wissen eigentlich über ihn haben, über den Charakter Marx, über die Person Marx als Mensch, Familienvater oder durchaus auch als Sohn, aber natürlich auch mit einem seiner, nennen wir es mal, produktivsten Freunden, Friedrich Engels. Und ich fange mal so an. Ich stamme ja durchaus aus einer Familie, die ja leicht linksgerichtete Vergangenheit, sage ich mal zumindest, hat. Das heißt, ich bin auch relativ früh in Kontakt gekommen mit ja linkeren Gruppierungen. Nichts im extremen Bereich übrigens, um das schon mal gleich direkt vorwegzunehmen. Eher im Rahmen der Intelligenzia gibt's ja auch türkische viele und Bewegungen, auch heute noch, nicht mal ganz so stark wie damals.
Eben, das kann man vielleicht kurz eben sagen, es ist also in der Türkei ein Klischee, weil es natürlich nicht immer stimmt, aber es ist natürlich was dran, dass häufiger im alevitischen Milieu, dass man da häufiger linksorientiert war, ja, in Richtung auch Gleichberechtigung und dass da auch sehr diese Lehren eine große Rolle gespielt haben, bei den Sunniten häufiger rechts, also natürlich gibt es auch linke Sunniten und rechte Aleviten, aber so in der Tendenz ist es sehr stark und dann bist du ja auch noch in Berlin aufgewachsen. Ich meine, also da konnte kein Konservativer draus werden.
Nee. Da hat es wirklich keine Chance gehabt. Also was Religionsinterpretation anging, das war in meiner Familie immer eher gemäßigt. Mütterlicherseits wissen ja schon einige Zuschauerinnen, Zuschauer, da sind wir schon so nicht wirklich traditionell, aber ich sag mal klassisch sunnitisch, aber auch ja gemäßigt, sage ich mal. Und wie du schon sagst, väterlicherseits so das typische alevitische Bild mit einer doch recht linken gesellschaftlichen Orientierung, eher religionskritisch auf der anderen Seite. Du weißt es selbst, also ähnlich wie es auch im Judentum der Fall ist. Es gibt ja so, ich nenne es mal Kulturjuden, gibt es natürlich auch so Kulturaleviten in diesem Sinne. Man könnte quasi sagen atheistische Aleviten, auch wenn das widersprüchlich klingt.
Inzwischen übrigens auch Kulturchristen, ja, was man ganz früher bestimmt gar nicht so gesagt hätte, weil da war ja entweder du bist getauft und Mitglied der Kirche oder du bist ausgetreten. Aber inzwischen bildet sich da auch so zum Beispiel jemand, was man gar nicht geglaubt hätte, Richard Dawkins, ja, der große Atheist, der dann sagt, ja, er sieht schon ein, dass er christlich geprägter Atheist ist. Und im kulturellen Sinn mache er da einen großen Unterschied, wenn er da irgendwie Bach hört oder so, dann spürt er schon, dass ihm das nahe ist. Also es bildet sich auch im Kulturchristentum. Aber das ist natürlich im Alevitentum und auch im Judentum natürlich schon sehr viel älter, ja. Weil man musste ja nirgendwo formal ein- oder austreten, ja, sondern konnte sich seine Identität da selber bauen. Und da würdest du also sagen, da spielte dann quasi auch die Arbeiterbewegung und
ja, absolut, ja, absolut. Ich meine, das passt ja auch wieder zum Marx-Thema. Er ist ja formell, also die Familie sind ja sowohl mütterlicherseits als auch väterlicherseits, stammen ja eigentlich aus Rabbinerfamilien ganz klassisch heraus. Ich glaube, der Vater war schon zu seiner Geburt zum evangelischen Christentum konvertiert. Sicherlich nicht, weil er überzeugt war, sondern er hat halt mehrfach versucht, von den Preußen eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, um halt in den Staatsdienst treten zu können. Das war ja leider nach wie vor eine Zeit, wo Juden eben einerseits nicht jeden Job machen durften und andererseits auch nicht überall, vor allem nicht im Staatsdienst. Aber das hat man ihm mehrfach verwehrt. Und da er und seine Familie auch nicht wirklich so gläubig sind, Heinrich Marx hieß er, glaube ich, hat er sich dann gesagt, komm, ich mach das einfach auf dem Papier. Seine Mutter war noch Jüdin eine ganze Zeit lang. nach seiner Geburt, aber auch sie ist dann später konvertiert, weil es einfach das Leben leichter gemacht hat. Ist ja auch die Idee dahinter, die Leute damit zu assimilieren. Das heißt, Karl Marx selbst ist gewissermaßen auch nicht wirklich religiös aufgewachsen in dem Zuge.
Ja, er wurde dann als Kind getauft, später, ja, genau. Und hat sich auch sehr antijüdisch geäußert. Mhm. Also wir haben tatsächlich das bei Marx das Paradox, dass also auf der einen Seite Antisemiten sind fest davon überzeugt, er ist ein jüdischer Weltverschwörer und der ganze Marxismus wäre quasi Teil der jüdischen Weltverschwörung. Das hast du bei Adolf Hitler zum Beispiel, also diesen die NSDAP, die Arbeiterpartei, das sollte quasi eine arische Gegenerzählung zum Marxismus sein, der als jüdisch gelesen wurde. Und gleichzeitig aber auch der Marx selber, der durchaus in seinen Briefen und so weiter, also rassistische und antisemitische Bemerkungen gemacht hat, die heute halt gar nicht mehr gehen würden, ja, auch gegenüber LaSalle beispielsweise. Das heißt, du hast tatsächlich 19. Jahrhundert, wo das alles quasi da an Fahrt aufnimmt. Und also aus heutiger Sicht ist natürlich ganz klar, Marx war nicht Teil einer jüdischen Weltverschwörung. Wer das erzählt, ist einfach nur ein antisemitischer Depp, sondern er selber auch von antisemitischen und rassistischen Stereotypen geprägt. Er war halt ein Mann seiner Zeit und er war Preuße. Du hast das erwähnt, ja, genauso wie Engels übrigens auch.
Trier, weil wir es nicht erwähnt haben, ne, gehörte genau. Da zu dem preußischen Staatsgebiet, die Ecke zumindest, ja.
Genau, werden wir nachher noch drauf kommen, das ist für meine Arbeit ganz wichtig. Ganz kurz, um es transparent zu machen, bei mir ist ja so, meine Eltern waren in der ehemaligen DDR, die haben den Marxismus am Leninismus am eigenen Leib erlebt, mussten ihn auch in der Schule lernen und so weiter. Ja, ich habe mitgebracht als Buch tatsächlich hier die Grundlagen des historischen Materialismus und insofern hat meine Familie mit dem Thema eher einen schweren Stand. Also für mich war das, also ich habe als Kind die DDR, in den Sommerferien durften wir noch rüberfahren, ich habe die Mauer, die DDR erlebt, die Grenzpolizisten, die Unterdrückung der Menschen, mein Vater durfte nie wieder einreisen, die Mutter mit uns Kindern schon. Also ich habe quasi den Marxismus-Leninismus von der übelsten diktatorischen Seite erlebt und habe später lange, lange Zeit gebraucht, um da sozusagen auch fair drauf zu gucken. Also auch bei mir ist es sozusagen durchaus, ich glaube, es ist sehr schwer, neutral auf Marx zu gucken, weil man von klein auf in die eine oder andere Richtung geprägt ist.
Ich finde es absolut toll, wie du das erzählt hast, denn damit es auch da wieder keine Missverständnisse gibt, ich bin nicht jetzt hier sozusagen, um den Marxismus sowohl in der, wie ich es finde, eigentlichen Form, wie auch in der von seinen Anhängern ein bisschen pervertierten Form zu verteidigen in irgendeiner Form. Du hast es selber gerade erwähnt, Marx war offensichtlich auch kein perfekter Mensch. Vielleicht ein Mann seiner Zeit, okay, aber ist ja nicht so, dass alle komplette Antisemiten durchgehend waren. Er hat auch viele Fehler gemacht und ich kritisiere auch einige seiner Aussagen selbst, aber, und das ist mir ganz wichtig, ich denke, vieles von dem, was er gesagt und geschrieben hat, und da sind wirklich sehr viele tolle Sachen, super belegt auch zumindest, werden gerade im heutigen Zeitverständnis gerne falsch interpretiert, sowohl von seinen Anhängern als aber auch von seinen Gegnern. Und deswegen ist mir das so wichtig oder wird wahrscheinlich so ein bisschen das Hauptthema heute sein, so die paar Sachen gegenüberzustellen, ja.
Ja, wir haben es ja schon das letzte Mal angedeutet, wir unterscheiden auch zwischen Marx und Marxismus, ja, das ist ja sozusagen, das ist ja auch, also Jesus ist auch nicht gleich Christentum, sondern du hast immer die Interpretation, aber da sind wir ja eigentlich auch schon fast dabei, dass aus manchen Männern, fast immer Männern, so eine Art Religionsstifter gemacht werden und deswegen direkt die Frage an dich, wie ist das? Ich meine, wir haben hier einen durchaus aktiven Intellektuellen des 19. Jahrhunderts, und trotzdem findest du ihn auch noch im 21. Jahrhundert relevant. Ja, ich würde ja eher sagen, wer nicht Eleanor Ostrom zum Beispiel, also auch meine Ökonomin des 20. Jahrhunderts und 21. Jahrhunderts gelesen hat, der ist doch gar nicht mehr up to date. Kannst du erklären, warum heute noch junge Leute meinen, sie können mit einer Marx-Lektüre irgendetwas über das 21. Jahrhundert erfahren?
Die Sache ist ja, ich glaube, wir haben es sogar im Podcast wenigstens einmal oder zweimal gesagt, es ist grundsätzlich erstmal wenig gewinnbringend, wenn wir versuchen, moderne Ereignisse, quasi aktuelle Geschichtsschreibung, zwangsläufig mit Konzepten zu erklären, die 200 Jahre alt sind, irgendwas. Das, denke ich mal, ist relativ klar. Auf der anderen Seite haben wir es aber ja nicht nur bei Marx, sondern bei vielen anderen Philosophen, und das ist ja für mich in erster Linie erstmal ein Philosoph, häufig mit Leuten zu tun, die ja versuchen, zumindest das Weltverständnis dieser Leute irgendwie anzuwenden auf die aktuelle, auf die moderne. Sachen wie, lass es, Maschinen klauen Arbeitsplätze und so weiter. Schon mal einer der Kritikpunkte, wo ich sagen würde, ja, ganz so ist es ja jetzt auch nicht, hätte damals vielleicht so sein können. Dass Leute halt auch in dem Zuge versuchen, einfache Antworten erstmal zu finden. Und die sind per Default erstmal einfach, weil er einer der ersten war, die sich wirklich so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Er ist ja gewissermaßen aus den jungen Hegelianern, da gehen wir vielleicht nachher auch nochmal kurz drauf ein, hervorgegangen. Das heißt, er hat ja schon eine gewisse philosophische Schulung mitgenommen. Er hat sie ein bisschen buchstäblich auf die Füße gestellt, wie er es nennt. Sprechen wir nachher drüber. Aber er hat daraus schon so ein, zwei relativ leichte Aussagen rausgenommen. Ich würde ihm in der schlimmsten Form gewissermaßen einen Trumpismus vorwerfen, dass er es drauf hatte, relativ kurze, einfache Sätze rauszuformulieren, wobei man fairerweise sagen muss, da hat auch Friedrich Engels sehr viel damit zu tun gehabt, weil er immer wieder gemerkt hat, er ist halt dieser große, dickköpfige Philosoph, der viel zu hochgestochen redet. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, die Massen damit erreichen zu können. Und das haben sie geschafft, jetzt als Duo oder einzeln, weiß man jetzt nicht so hundertprozentig, aber er hatte viel Einfluss darauf, im Grunde diese einzelnen Sätze rauszuhauen. Ja, hier so Klassiker, das ist so ein super dünnes Ding, ja, das berühmte Manifest der Kommunistischen Partei, übrigens Partei nicht im heutigen Verständnis, wie wir das kennen. Und da geht's ja mit zwei solcher Aussagen, also die kennt eigentlich jeder. Direkt am Anfang nämlich haben wir dann ein Gespenst geht um in Europa, kennt jeder. Und das ganze Ding, also Kommunismus und so weiter. Und das Ding endet ja auch mit dem berühmten Satz, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja, das ist nachweislich von Marx und Engels zusammengeschrieben. Und ich wette, gemessen an dem, was Marx jeweils alleine gesagt und geschrieben hat, der ist nicht allein drauf gekommen, das so kurz und knapp zu formulieren. Also kurzum, ich bin mir ziemlich sicher, das Team hatte es drauf gehabt, diese Botschaften zu übermitteln, die radikal waren für ihre Zeit, aber, und damit schließe ich dann auch jetzt ab, an keiner Stelle zu Gewalt in dem Sinne aufgerufen haben, auch wenn sie natürlich Teil waren der Revolutionen in Deutschland, wann war das, 1883 irgendwie? Nee, da ist er gestorben. Irgendwann dafür, 46, glaube ich, war es, 1846. Genau, Punkt.
Ich stimme dir zu und das ist interessanterweise auch das, was mich da sozusagen auch immer wieder dran stört. Also eine Mythologisierung und einen Dualismus. Also ich habe immer wieder mit Leuten zu tun, sie glauben, sie sind Wirtschaftskompetenz, weil sie sagen, da gab es den Adam Smith auf der Rechten sozusagen, ja, den Marktradikalen. Und dann gibt's auf der anderen Seite den Karl Marx und das ist dann quasi der Sozialist. Und damit haben sie die ganze Wirtschaft verstanden. Was meines Erachtens grundfalsch ist, Leute wie Eleanor Ostrom beispielsweise, die Jenseits von Markt und Staat geschrieben hat, also die genau diesen Dualismus aufbricht, völlig übergeht. Und ich sehe das auch so, ich sehe ein historisches Interesse, aber es ist ganz falsch, ihn sozusagen über Schlagworte in die heutige Zeit einzunehmen, weil dann kommt nur ein Dualismus dabei raus. Also dass Leute dann halt versuchen, heutige Konflikte darüber zu erklären, er hatte keine Ahnung vom Treibhauseffekt, er hatte keine Ahnung vom Internet, von künstlicher Intelligenz konnte er auch gar nicht haben. Ja, das heißt sozusagen, das heute anzuwenden und zu sagen, ich verstehe da was, führt nach meiner Wahrnehmung immer wieder in den Dualismus hinein. Was wir tatsächlich haben ist, Ende 18. Jahrhundert, da haben wir ja die ersten Parlamente, Frankreich beispielsweise, dann natürlich auch USA, später, sehr viel später Deutschland und so weiter. Und am Anfang hast du ja tatsächlich links sitzen die Republikaner und rechts die Monarchisten. Und das dreht sich dann im 19. Jahrhundert. Jetzt sitzen links die Sozialisten oder damals, wie man auch sagte, Kommunisten. Ja, die Anarchisten haben gleich gesagt, wir machen gar nicht mit im Parlament. und rechts die sogenannten Kapitalisten. Und das macht in der jeweiligen Zeit, glaube ich, kann man das super nutzen und kann verstehen, wie entsteht eine Arbeiterbewegung. Auf der einen Seite die Fabrikbesitzer, Engels war selber einer, und auf der anderen Seite dann eben die Sozialisten und Kommunisten. Aber das einfach zu übertragen ins 21. Jahrhundert, glaube ich, das geht doch dann schief.
Nee, muss es ja auch. Also das waren ja ganz andere Verhältnisse dazu. Ja. Denn es hat sich ja seitdem auch irre viel getan. Ich wäre sogar so radikal in meiner Aussage zu sagen, vermutlich sind wir mit dem heutigen Wirtschafts- und Gesellschaftssystem viel näher dran an einer Welt, die Marx sich mehr oder weniger vorgestellt hat, als sie jemals zum Beispiel dann den tatsächlichen kommunistischen Gebieten stattgefunden hat, einschließlich dann aber auch denen, die es halt nicht gefunden haben. Wir sind ja in das, was ich immer wieder nenne, diese postidealistische Zeit, wo wir uns so funktionierende Elemente eigentlich jedes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem herauspicken. Ja, wir treten ja in diese berühmte Dialektik eigentlich als Gesellschaft miteinander ein, so wie übrigens das Marx ja auch mal propagiert hat, so in der Form. Also ich sehe da, also es wird nicht auf allein auf Marx' Aussagen passiert sein, das ganz sicher nicht. Aber es ist eben wichtig, dass wir verstehen, woher diese gedanklichen Prozesse wahrscheinlich kommen am Ende des Tages. Wie gesagt, Junghegelianer, abstammt von dem, was man ja den deutschen Idealismus nennt, diese typische, man hört ja immer diese großklingenden Wörter, so die Dialektik nach Hegel und so, man denkt über das eine nach und dann das andere und vereint sie, also These, Antithese, Synthese, der ganze Spaß, wo eben aber Marx als Philosoph ja immer wieder gesagt hat, ja, schön und gut, aber Philosophie soll dazu beitragen, eine Gesellschaft zu verändern, nicht einfach nur nachzudenken. Ja, und das sind, denke ich mal, die Dinge, die uns dann mittlerweile ja auch antreiben. Wir haben ja einen, sage ich auch immer wieder, ich bin ja durchaus ein Fan von und auch überzeugter Kapitalist übrigens, rheinischer Prägung, also Sozialkapitalist, wenn man so will. Und finde auch vor dem Kontext, dass es wahrscheinlich soweit das System, das dem insgesamt eigentlich noch am nächsten kommt, ohne dass es einem radikalen und vor allem gewaltsamen Umsturz bedarf.
Ja. Also da sind wir erstaunlich dann doch beieinander. Also ich finde es auch interessant, rheinischer Kapitalismus, das war ja zum Beispiel bei Adenauer, ja. Ich persönlich würde sagen, ich bin Anhänger einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft. Also ich glaube, es muss auch die Ökologie immer berücksichtigt werden. Und wir haben gerade das Thema Wasser, ja, das nie durch einen Zentralstaat, aber auch nie, wie jetzt in Großbritannien versucht, durch eine Privatisierung gelöst werden konnte, sondern immer durch kommunale Zwischenebenen, durch Zweckverbünde.
Hat auch in Berlin nicht geklappt mit der Privatisierung des Wassers. War auch eine lange Geschichte.
Ganz genau. Weißt du, Berlin ist dann natürlich auch genau der Punkt. Ja, Engels geht zum Beispiel nach Berlin. Er leistet dort freiwilligen Militärdienst und wird eben Junghegelianer. Und ich glaube, das wäre jetzt ganz gut, dass wir vielleicht mal ganz kurz den Hörerinnen und Hörern über Hegel, weil den sollte man dann, glaube ich, verstehen, wenn man versteht, was Marx, Engels und der Marxismus sind. Wollen wir vielleicht 2, 3 Sätze zu Hegel sagen?
Ja, gerne. Genau. Ja, wie schon ein bisschen angedeutet, so diese philosophische Strömung, die hat man wird wahrscheinlich sagen, posthum eigentlich erst benannt. Also den Begriff deutscher Idealismus, den gab es zu jener Zeit dann noch nicht, so mehr oder weniger begründet durch Immanuel Kant jener Zeit. Also schreibt man ihm dann zumindest zu, worum es weitgehend geht, um diese geistige Auseinandersetzung von zum Beispiel Moral und so weiter. Wir haben ja, das kennen die meisten wahrscheinlich auch mit dem kategorischen Imperativ, fußt stark auch auf dem vorempiristischen Rationalismus, wo es darum geht, dass Weisheit wirklich aus dem menschlichen Geist etwa entsteht. Und am Ende dieser Kette, also gab es so 3, 4 relativ große Köpfe dahinter, stand dann eben Georg Wilhelm Friedrich Hegel, so, jetzt haben wir es zusammen, der im Großen und Ganzen eigentlich so den Abschluss versucht hat, dessen, was wir den deutschen Idealismus nennen. Und da knüpft auch so ein bisschen die nicht Problematik, aber vielleicht so das ganze Thema zwischen Marx und Hegel auch noch an. Nämlich, Marx war ja selbst, wie du auch schon gesagt hast, in dem Club der Junghegelianer, der ja gegenüber den Althegelianern oder auch Rechtshegelianern stand. Was ich super spannend finde, weil es hier wieder, wie bei vielen Dingen im Leben, 2 Lager gibt, die eigentlich ein und dieselbe Philosophie fast komplett unterschiedlich verargumentieren. Ein Hegel hat ja auch viele relativ kurze Aussagen auch zwischendurch mal getroffen, die man auch unterschiedlich interpretieren kann. Er sah ja den Staat als so die Instanz des, wie man vielleicht sagen würde, Sittlichen. Ja, und darunter verstehen natürlich Rechtshegelianer eben, naja, Preußen, das muss so bestehen bleiben. Ja, das, was Vernunft hat, das, was Sinn hat, das besteht. Also muss folgerichtig alles das, was da ist, auch sinnvoll sein. Hegelianer sehen, oder Linkshegelianer oder ne, die Junghegelianer sehen da, oder verstehen darunter dann wiederum dann was ganz anderes, nämlich die Auseinandersetzung mit der Dialektik dahinter, das heißt den ewigen Anpassungsprozess. Also du siehst schon und ihr hört wahrscheinlich auch schon, es ist nie so leicht, selbst die einen Aussagen von dem einen Philosophen so zu interpretieren, dass du am Ende wahrscheinlich die Wahrheit rauskriegst. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe
bestimmt viele Lücken drin gelassen.
Nein, das ist genau, weißt du, natürlich, wenn als Religionswissenschaftler schaue ich dann natürlich drauf und sehe, aha, es findet dann also nach der Erfindung des Buchdrucks in Alphabetschrift, findet im japhetitischen voll vokalisierten Alphabet eine Säkularisierung statt. Also der deutsche Idealismus ist im Wesentlichen, es wird quasi das Konzept des Heiligen Geistes, wird säkularisiert und Leute wie Hegel behaupten dann, sie können quasi den Geist voraussehen, wo er hinwirken wird. Ja, die Dialektik, die du dann erwähnt hast, ja, dass es also einen bestimmten Entwicklungsprozess gibt und den können sie quasi sehen. Daraus entsteht dann die Vorstellung, man könnte säkular durch Wissenschaft die Zukunft vorausberechnen. Ja, Karl Popper nennt das Historizismus, schwieriges Wort dafür, sozusagen also dieser Anspruch, wir haben jetzt die Gesetze der Weltgeschichte gefunden, die auch in die Zukunft weisen. Und das ist genau der Punkt, wo ich aussteige, als Popper. Rianer als Christdemokrat, da auch als Liberaler, wo ich sage, niemand kann das. Wir können die Zukunft nicht vorausberechnen. Das macht keinen Sinn, aus empirischer Wissenschaft Theologie zu machen und zu sagen, wir haben hier Prophezeiungen und machen quasi aus Leuten wie Hegel oder Marx dann quasi Propheten. Ich denke, das funktioniert nicht. Ich verstehe aber, wie es dazu gekommen ist. Und was ich ganz spannend finde, damit wollte ich dich eigentlich überraschen, das war nämlich die Bezug auf Preußen, dass das was genuin Preußisches ist. Da kommen wir dann nachher später noch dazu. Aber ich habe es deswegen hier gerade mal rausgesucht, auch für alle, die das vielleicht, für die das Thema so ein bisschen neu ist. Also hier die ersten Sätze, ja, in Grundlagen des historischen Materialismus. Also der historische Materialismus war dann also genau das, dass man nämlich gesagt hat, so, wir sind jetzt so weit gekommen, wir können jetzt die Weltgesetze erklären, wir können jetzt erklären, wie sich die Zukunft vollziehen wird. Und die Rechtshegelianer sagen dann, also können wir nichts dran ändern, du musst es einfach laufen lassen. Und die Linkshegelianer oder Junghegelianer, die sagen dann, hey, wir haben die Gesetze raus, jetzt können wir sie vollziehen, wir können die Revolution herbeiführen, ja, was ja sozusagen auch ganz spannend wieder die Frage ist, Prädestination und so, also religiös nichts Neues, aber jetzt eben im Bereich der säkularen Wissenschaft.
Also rechts deterministisch,
genau.
Links voluntaristisch.
Ganz genau.
Sagen.
Also rechts quasi vorherbestimmt, ja, du kannst eh nichts machen, also füge dich ein in die Ordnung, die wird sich so entwickeln, wie es vorherbestimmt ist, und links so, hey, wir haben es erkannt, wir können die Zukunft beschleunigen, wir können das jetzt sozusagen herbeiführen. Und ja, genau das ist es sozusagen im Wesentlichen, und deswegen verstehe ich sozusagen, dass das auch junge Menschen heute noch anzieht, ja, dass es sozusagen, wie toll, ich muss nicht mehr religiös sein und ich kann trotzdem eine Weltdeutung haben, die mir die Zukunft erschließt. Ich kann nur aber nur sagen, Leute, es funktioniert halt leider nicht. Und hier zum Beispiel den Grundlagen des historischen Materialismus wird es dann so formuliert: Der historische Materialismus ist ein organischer Bestandteil der marxistisch-leninistischen Philosophie. Die Weltanschauung der Arbeiterklasse schließt notwendig eine materialistische Geschichtsauffassung in sich ein. Als unabdingbare geistige Voraussetzung, ihre historische Mission zu verwirklichen, bedarf die Arbeiterklasse wissenschaftlicher Einsicht in den gesetzmäßigen Gang der menschlichen Geschichte, rückhaltlose Klarheit über die Triebkräfte, Bedingungen und Perspektiven ihres eigenen Kampfes. Also da hast du jetzt sozusagen genau das dabei. Also einmal ist es Religion pur, ja. Die Arbeiterklasse hat eine Mission und die muss sie erfüllen. Und das ist ein Kampf und den muss man ihr beibringen. Sie muss Klarheit gewinnen. Also die Arbeiterinnen und Arbeiter entscheiden nicht mehr selbst, was sie eigentlich kämpfen, ja. Wenn sie es nämlich konnten, haben sie eher sozialdemokratisch gewählt als, oder in Russland eher die Menschewiki als die Bolschewiki. Also sie haben eher gemäßigt demokratisch gewählt, aber genau das dürfen sie jetzt nicht mehr. Sie müssen ja eine historische Mission erfüllen. Und diese sei notwendig eine materialistische Geschichtsauffassung. Das heißt, sie dürfen auch nicht mehr glauben, was sie wollen. Sie dürfen irgendwie nicht evangelisch oder reformiert jüdisch sein oder so, ja, oder spirituell orientiert. Nein, ihnen wird jetzt vorgegeben, du bist jetzt Arbeiterin und Arbeiter, du hast eine historische Mission zu erfüllen. Das hat Karl Marx und Friedrich Engels und Lenin gesagt. Und wenn du was anderes glaubst, gehst du in den Gulag, ja. Und das, finde ich, ist halt sozusagen schon. Das zeigt quasi die Widersprüchlichkeit des Marxismus, nicht unbedingt von Marx, aber des Marxismus.
Das glaube ich nämlich auch, denn das wäre so auch so ein Kritikpunkt von mir, dass man überhaupt es wagen konnte, von einem Konzept wie Marxismus-Leninismus zu sprechen, weil die sich doch sehr diametral gegenüberstehen in vielerlei Hinsicht. Also Marx ist, und das kann man wirklich in vielen seiner Texten nachweisen, war überzeugt antiautoritär. Er hat sich auch gegen Einparteien, also in der Form gab es noch keine Parteien, aber eben durch die Herrschaft eines Einzelnen ja ausgesprochen, dagegen ausgesprochen. Und er hat eher Konzepte wie so Rätedemokratien eher versucht, so irgendwo zu propagieren. Also er hat selber nie in Dogmen gesprochen. Er hat selbst auch aktiv von sich gesagt, dass die Konzepte, die er vorschlägt, die er erklärt, eher davon handeln, wie man gesellschaftliche Probleme lösen kann und nicht, wie man einen Staat aufbauen kann. Im Gegenteil, der Staat solle sich am Ende ja selbst abschaffen, weil, und das ist jetzt wieder das Paradox Utopische dahinter, auch wenn er selbst kein Utope in der Form ist, weil dann nämlich alle in ihrem Arbeitskampf, Struggle ist übrigens besser, weil sonst Gewalt, dahingehend, dass alle ohnehin dann irgendwann wahrscheinlich dasselbe wollen und deswegen später auch gar kein Staat mehr nötig ist, was natürlich komplett absurd ist, gerade heutzutage, ganz klar. Aber er hat sich, und das ist halt so ein bisschen der Punkt, im ursprünglichen Marxismus, was dann von seinen Anhängern eher dogmatisch dann interpretiert wurde, wie dann zum Beispiel Lenin, eher für einen anti-autoritären Stil. Nicht wirklich anarchistisch, ist vielleicht auch schon zu viel gesagt, aber ein, wo sich der Staat am Ende selbst abschafft. Die Idee war ja gewesen, ja gut, das war mal Feudalismus gewesen und darauf folgt dann der Kapitalismus, weil das Geld irgendwann die Macht der Adligen ablöst. Soweit so richtig, ja, soweit so hat es ja weitgehend gestimmt. Und dass dann die logische Konsequenz dann der Sozialismus zunächst einmal sei und auf dem dann der Kommunismus fußt. Er hat sich ja auch in der Hinsicht geirrt, als dass er davon ausging, dass die kapitalistischsten Staaten sozusagen zuerst fallen würden, ganz voran Großbritannien, weil die ja so am industrialisiertesten waren. Ironischerweise war es das am wenigsten industrialisierte Land, was sozusagen gefallen ist, wenn auch in eine bisschen pervertierte Form des Kommunismus, nämlich dann die UdSSR jener Zeit.
Genau. Und ich meine, da sind wir doch eigentlich schon eben genau da, dass sozusagen, ich würde jetzt natürlich sagen, als unter dem Stichwort von Falsifikation, ja, wir sehen also hier das schon einfacher voraussagen, wie es gibt eine Stufenentwicklung und wenn eine Gesellschaft kapitalistisch ist, dann wird sie als nächstes sozialistisch und dann wird sie kommunistisch werden, dass selbst das schon gescheitert ist. Und stattdessen zum Beispiel dann in Russland der Leninismus kommt, der sagt, nee, wir sind zwar noch überhaupt nicht eine kapitalistische Gesellschaft, aber wir springen jetzt mal einfach nach vorne und gründen eine Partei der Arbeiterklasse und dann unter Stalin werden dann wirklich jeder, der auch nur noch den geringsten Widerspruch wagt, wird da quasi dann auch massakriert. Das heißt also, da haben wir dann quasi eine Umkehrung. Antiautoritär, also es gab ja tatsächlich den Anarchismus dann, Bakunin und so, die dann auch teilweise Marx sehr hart attackiert haben, also auch teilweise antisemitisch attackiert haben, aufgrund seiner jüdischen Herkunft. Die wollten dann wiederum gleich den Staat abschaffen. Ja? Und das wird auch heute gerne vergessen, dass die damals auch schon Terroranschläge gemacht haben. Also zum Beispiel auch die Sisi, die Elisabeth, ja, die wurde von einem Anarchisten, von einem italienischen Anarchisten ermordet. Wird auch heute gerne vergessen, dass Leute immer sagen, ja, die ganzen Terroranschläge, das hat ja immer religiöse Anklänge. Nee, Leute, schaut euch das an. Dann spätes 19., frühes 20. Jahrhundert, da war die große Gewaltwelle, die Aktion der Tat, waren anarchistische
Angriffe. Eben, also religiöser Terrorismus, ganz ehrlich, ist ein sehr, sehr neues Problem.
Sehr, sehr, genau.
Also, das gab es vorher nicht, ja.
Und die haben nämlich tatsächlich sozusagen, dass dann hast du auch diese Mischformen, ja, dass dann zum Beispiel dann Leute dann sagen, ja, der weltliche Staat, der darf gar nicht mehr existieren und dann quasi kombinieren anarchistische und religiöse Elemente und dann tatsächlich, also diese Vorstellung durch die einzelne Tat erzeuge ich gewissermaßen einen gesellschaftlichen Druck, der zusammen des Staates führt, war ursprünglich eine anarchistische Idee, die dann aber auch von den Religiösen aufgegriffen wurde. Also ganz spannend, wie sich das interagiert. Auf jeden Fall die Stufenentwicklung, die Marx und Engels gesehen haben, und da würde ich dir recht geben, die eher aus heutiger Sicht sozusagen eine Art von Sozialdemokratie gefordert hätten und gesagt hätten, es entwickelt sich dann schon weiter, ja, es wird schon weitergehen, die ist einfach nicht eingetreten. Ja. Sondern stattdessen haben sich verschiedene Sekten gebildet, die dann in, ja, auch heute noch Nordkorea zum Beispiel oder denken wir an Kuba oder Venezuela, ein Rentierstaat, ein Ressourcenfluchstaat, die dann quasi mit den Versatzstücken arbeiten und jeweils eine Ideologie daraus formen, die zu ihren eigenen Interessen dazu passt. Und ich finde, das kann man jetzt eigentlich dem Marx selber noch, ich habe noch was, was ich ihm auch vorhalten würde, aber ich finde, das können wir ihm nicht vorhalten. Das ist, wäre unfair. Marx war nie ein Leninist und der wäre unter Stalin, wäre der mit Sicherheit auch ermordet worden.
Sehr schön, dass du das sagst, wäre nämlich auch mein Punkt für heute gewesen, weil er ja auch im Rahmen seiner Dialektik eben genau das, ich meine, das bedingt es ja, Dialektik erfordert immer auch eine Antithese, sonst funktioniert das nicht.
Ja.
Und wenn du die offen propagierst, was du ja tun musst, du willst das ja in dem Sinne kritisch-rational auch einholen, wenn du das halt in solchen Staatengebilden tust, dann bist du einfach nicht mehr lange. Und deswegen halte ich das für sehr verlogen, also oder hielt ich das dann zumindest für sehr verlogen, dass solche Staaten, wie durchaus auch lange Zeit Nordkorea, aber vor allem durchgehend dann die Sowjetunion, auch regelmäßig seine Büste und seine Porträts und überall ausgehangen haben, der eigentlich der Klassenfeind gewesen wäre, weil er eben konträre Aussagen im Grunde zu diesem System entwickelt. Da stammt ja, ich meine, er hat da längst nicht mehr gelebt zu den Zeiten. Er hat die ersten kommunistischen Regime auch gar nicht erlebt. Wobei ich mich halt, ich würde die halt nicht im kommunistischen in dem Sinne betrachten. Es waren einfach nur machterhaltende Strukturen gewesen für einzelne Personen. Es ist ja das Tragische, dass eigentlich aus all dem, was diesem Kommunismus dann am nächsten kam, immer noch Einparteienregime waren und meistens auch nur ein Personenregime. Also es ist schon merkwürdig, dass gerade diese vermeintlich kommunistischen Regime immer einen Personenkult hatten. Ja, gut, wir hatten auch ein, zwei berühmte Faschisten mit einem Personenkult, aber auch meist gar nicht so weit wie zum Beispiel dann eben um Stalin und andere Verbrecher drumherum. Ja, also das ist für mich halt die Pervertierung, die daraus entstanden ist. Denn man muss ja, wenn wir in die Geschichte ein Stück zurückgehen, und gucken, in welchem Kontext das alles entstanden ist. Wir haben ja auch heute ganz andere Verhältnisse. Ich meine, zu Zeiten der Industrialisierung so wirklich Rechte von Arbeitnehmern, ich lass mal Arbeitnehmerinnen jetzt weitgehend weg, die hatten noch nicht so viel Rolle gespielt. Selbst, dass Kinder gearbeitet haben, dass die Leute in den Fabriken geschlafen haben, 12, 16 Stunden am Tag arbeiten. Das war eine ganz andere Welt einfach mal gewesen, wo dann auch diese Ideen und Konzepte irgendwo entstanden sind. Du hast Engels angerissen, ganz kurz. Selbst, und du hast es erwähnt, selbst auch Industrialist, Kapitalist, man würde vielleicht sagen Klassenüberläufer. In dem Sinne, er ist ja damals in eine seiner Fabriken oder von seinen Eltern nach Manchester gegangen, um einfach mal zu gucken, hey, wie läuft's so? Hat er dann auch sein relativ berühmtes Band, wie hieß das, zur Lage der Arbeiterklasse in England geschrieben. Und er war sichtlich berührt von der Situation dort, also von den Verhältnissen, wie die Arbeiter dort gelebt haben und gelitten haben. Und er hat seitdem eigentlich Zeit seines Lebens versucht, also er hat weiterhin relativ wohlhabend gelebt, aber es entstand eine gewisse Symbiose zwischen ihm und Marx, denn er war der Hauptfinanzier von Marx und seiner Familie. Er hat so die Propaganda, sage ich mal, gemacht. Er hat sich um die Rechnungen gekümmert, um die Schulden, um alles dahinter. Er hat ihm auch selbst mal einen Brief geschrieben, von wegen, heute habe ich wieder viel Gewinn gemacht, damit es sozusagen der Partei, die immer noch nicht im Sinne unserer heutigen Parteien zu verstehen sind, gut geht. Er war der Klassenfeind, aber einer, der halt übergelaufen ist. Und davon war natürlich auch Karl Marx sehr gerührt gewesen. Und das weiß man wahrscheinlich heute auch. Also die hatten eine sehr, sehr intellektuell sehr innige Beziehung auf jeden Fall gehabt.
Genau, also Engels, glaube ich, ist da kaum zu überschätzen. Er hat ja angefangen dann auch Theorie der Heiligen Familie. Er hat sich also kritisch mit der Religion auseinandergesetzt, weil das, was er erlebt hat, war halt in Preußen, dass die Leute dann sehr religiös, pietistisch, mystizistisch drauf waren. Da kommt also diese These her, dass quasi die Religion vom Leid ablenkt. Ja, es ist nicht Opium für das Volk, sondern es ist Opium des Volkes. Das wird ja auch gerne dann falsch quasi ja wahrgenommen, sondern er träumte praktisch von einer Ordnung, in der es nicht mehr so polarisiert ist zwischen Reich und Arm, wie er das erlebt hat. Aber gleichzeitig hat er das Gegenteil davon auch gelebt.
Ja.
Er war selber Industrieller und das ist zum Beispiel auch für mich schwierig, weil
er hatte auch Bedienstete.
Ja, genau, er hatte auch Bedienstete, ja, und übrigens halt Karl Marx auch, Helene Demuth, er hat mit einer seiner Angestellten ein uneheliches Kind gezeugt und Engels hat das sozusagen rausgekauft. Der Junge wusste nie, wer sein Vater ist, ist völlig anonym aufgewachsen und es wurde also kapitalistisches Geld verwendet, um den Skandal zu vertuschen, Ja, Liebe zur Arbeiterklasse hat da nochmal eine ganz andere. Ja, und für mich ist das insofern ein bisschen schwierig, nicht weil das passiert. Wir haben jetzt auch gerade in Thailand, haben wir jetzt gerade einen großen Skandal im Buddhismus, ja, wo gerade mehrere Mönche aufgeflogen sind, die mit einer Frau ein Verhältnis hatten. Die hat sie dann wohl erpresst und da sind Millionen Summen geflossen, was also sowohl Sexualität wie auch finanzielle Verpflichtungen, also die Leute spenden was einem buddhistischen Tempel und dann wird das für sowas verwendet. Also da gehen gerade Schocks auch durch die thailändische Gesellschaft. Es geht mir also jetzt nicht darum zu sagen, das passiert nur dort oder dort, das ist allgemein menschlich.
Menschen sind Menschen.
Ja. Menschen sind Menschen, genau, aber das ist eben genau mein Punkt. Was mich sozusagen dann ärgert, ist, dass also Leute, die heute wahnsinnig anspruchsvoll sind, Me Too und so weiter, dann aber sagen, ja, also sexualisierte Gewalt damals war okay. Oder wenn der Marx seinen Töchtern vorschreibt, wen sie heiraten dürfen. Da war er nämlich gar nicht antiautoritär. Die Briefe, die er geschrieben hat, auch an potenzielle, insgesamt hatten die Marxens 7 Kinder, 3 sind erwachsen geworden und er hat sich massiv eingemischt in das Leben. Er wollte auch nicht, dass seine Töchter beispielsweise arbeiten. Das war für ihn er wollte einen gehobenen aristokratischen Lebensstil haben, für sich und auch seine Frau, auch für seine Kinder, und hat aber gleichzeitig sich von einem Industriellen finanzieren lassen, dann auch noch unehelich mit einer Arbeiterin ein Kind gezeugt, das er nicht mal anerkannt hat. Verstehst du, mir geht's einfach darum, ich habe weniger Schwierigkeit mit Leuten, die sagen, okay, wir Menschen sind halt widersprüchlich und wir haben auch unsere Schwächen, als Leute, die sagen, das ist das absolut Gute. Und die anderen sind absolut böse, weil so lese ich auch Marx nicht, also den Marxismus, sondern der Karl Marx war in meinem Dafürhalten ein Mann, ein Preuße seiner Zeit, und Engels auch. Die waren sicherlich progressiv für die damalige Zeit, aber in der heutigen Zeit hätten sie in den allermeisten demokratischen Parteien, wären sie sehr arg, würden sie nicht mehr reinpassen.
Das ist ein interessanter Punkt. Ja, das kann ich wahrscheinlich genauso unterschreiben. Also die Imperfektion des Mannes steht ja sowieso meist nochmal auf einem anderen Blatt, was natürlich keine Verteidigung pauschal sein soll. Klar, das war, wie wir auch schon gesagt haben, so ein Mann seiner Zeit natürlich. Aber auch in ihm steckte natürlich mindestens in der Hinsicht auch einiges an Geheucheltem sicherlich drin. Aber wie du sicherlich auch schon in der Form aber auch erkannt hast, ist am Ende des Tages, auch wenn die Dinge immer mehr so rauskommen, es geht ja immer noch irgendwo um die Botschaften, die die Leute rausgehauen haben. Es ist ja so ein Stück weit wie die Diskussion um Michael Jackson war halt ein furchtbarer Mensch, aber seine Lieder waren halt klasse so. Ja? Man kann es auch ein bisschen reduzieren, selbstverständlich.
Also die Trennung von Werk und und da bin ich mir eben nicht sicher. Also das ist sozusagen, also ich bin schon der Auffassung, dass man eine gewisse Trennung vornehmen kann, aber mich überzeugt halt nicht, dass heutige Leute mit Glutaugen durch die Gegend laufen und anderen vorschreiben, wie sie zu reden und zu denken und was sie zu essen haben sollen. Und gleichzeitig aber dann völlig decken, was das auch teilweise für Widersprüche waren. Verstehst du sozusagen? Ich wäre da eher sozusagen für einen gnädigeren, gemäßigteren Weg und zu sagen, wir sind alles Menschen und wir sollten uns nicht gegenseitig überfordern. Und also ich bin ja so sehr gerne auf Mastodon, aber wenn ich da sehe, wie sich da Linke gegenseitig hoch und runter belehren und gegenseitig Vorschriften machen, dann verstehe ich auch, warum linke Bewegungen immer wieder so zersplittern. Ja. Weil man ist so davon überzeugt, im Recht zu sein und die anderen abmeiern zu können, dass ich mir denke, Leute, ein bisschen mehr Gelassenheit täte euch eigentlich gut.
Das ist das, was wir immer so unter diesen eher selbstgerechten Menschen dann immer wieder sehen. Ja. Ich denke mir halt auch immer, wenn gerade, sagen wir mal, sehr junge Menschen, meinetwegen auch schon im Erwachsenenalter, regelmäßig anfangen, zum Beispiel gegen Religion zu wettern oder ich sag mal, zu sehr vielleicht auch auf unsere Themen rumreiten, lass es mit Ökologie sein oder Tierwohl und die ganzen Sachen. Wo ich dann aber auch meistens weiß, dass in häufigen Fällen vielleicht das Wissen auch noch nicht ganz vollständig sind oder die Kontexte nicht bekannt sind, was auch immer, dann wirkt das auch nicht, mindestens mal nicht überzeugend dann auch. Und ich glaube, viele nehmen sich vielleicht auch die Chance für später dann auch aus den Sachen zu lernen oder so ihre Meinung zu ändern. Du hast dich ewig mit solchen Themen beschäftigt im Rahmen dieser ganzen Verschwörungsmythen-Geschichten. Je fester du gefahren bist auf irgendetwas, wo du sagst, das wird irgendwann zu einem fanatischen, ja, dogmatischen Glauben, desto schwerer wird es für dich ja auch von dem Zeug loszulassen. Und dann wird jeder Versuch, dich mit Zahlen, Daten, Fakten von eines Besseren wirklich zu überzeugen, wird dich noch immer nur noch weiter darin bestärken am Ende. Gerade wenn du vielleicht aus Schichten kommst, wo du vielleicht sonst nicht viele andere Möglichkeiten hast, deinen, weiß ich nicht, Lebensalltag zu verbringen. Und das macht mir auch immer so ein bisschen Sorgen, weil gerade die, wie ich sag mal, gemäßigt linke Bewegung sehr unter sowas leidet. Ja. Dann entstehen halt auch so Semi-Spinner-Organisationen, weil dann einige die Schnauze so voll haben, dass sie dann praktisch ins andere Spektrum mehr oder weniger wechseln. Wir haben es mit der BSW zum Beispiel gesehen. Ja, da waren auch echt gute Leute drin gewesen, die dann aber auch irgendwann die Nase voll hatten. Also irgendwie so, ja, kommt hier wieder mit Identity und weiß ich nicht, muss man so und so Wörter sagen und so weiter. Und das hat ja die Leute auch dann irgendwann angeeckt zu sagen, wisst ihr was, ich hab die Schnauze voll. Ich gehe jetzt zu diesem anderen Laden, wir nehmen das andere Ende. Wir nehmen meinetwegen die linken ökonomischen Philosophien mit, aber was Gesellschaft angeht, da sind wir jetzt auf der rechten Seite zu finden. Viel Spaß.
Genau. Also ich meine, ich habe früher diesen Spruch gelernt, wenn du mit 20 kein Marxist bist, hast du kein Herz. Wenn du mit 40 noch Marxist bist, hast du keinen Verstand. Das fand ich so ganz witzig. Und letztlich ist es natürlich tatsächlich so, also wir in dem Modell von der Moralentwicklung auch, wir als Kinder sind wir erstmal egozentrische Relativisten, also was gut für uns ist, ist gut, was schlecht für uns ist, ist schlecht. Und dann kommt eben genau die Jugendphase, wo wir gut und böse unterscheiden wollen, Dualismus, ja, wir wollen wissen, was ist gut, was ist böse, und dann entsteht häufig auch dieser Dualismus, auch ein Fundamentalismus, der kann religiös sein, ja, wo dann Leute völlig abgehen, auch gerade oft Neukonvertierte, aber der kann eben auch zum Beispiel im Marxismus liegen, wo dann Leute, die selber aus bürgerlichen Haushalten kommen, allen auf die Nerven gehen und auch gemäßigt progressive Bewegungen spalten durch eine völlig überforderte, ja, Ramelow, gerade der ehemalige Ministerpräsident, der gerade einen Brief geschrieben hat, auf seinem Blog, einen Blogpost geschrieben hat, an seine Partei, wo er gesagt hat, ich frage mich, ob ich die Partei verlasse oder die Partei mich verlässt, weil da sozusagen so eine Radikalisierung einsetzt, vor allem auch durch junge Leute, die da hinkommen und meinen, sie haben jetzt mit Marx den Schlüssel für alles. Und letztlich kommt es aber dann, glaube ich, auch wirklich drauf an, ein bisschen Falsifikation zuzulassen, gemäßigt zu werden, sich auch mal selbst in Frage zu stellen. Ich sage immer, wenn Leute nicht mehr über sich selber lachen können, wenn sie sich selber so ernst nehmen, dass sie nicht mehr über sich selber lachen können, dann ist es mir ganz egal, ob das religiös oder säkular ist, dann werde ich skeptisch. Also wenn Leute quasi eine Selbstüberzeugung entwickeln, sie sind unbedingt im Recht, und wer ihnen widerspricht, Nord-Süd-Dualismus, ja, der globale Norden ist böse, der globale Süden ist gut, das sind die Kolonialopfer. Und wenn ich dann die Leute sage, ja, aber jetzt schaut ihr doch mal an, Venezuela ist eine Diktatur auf Erdölbasis, ein Drittel der Bevölkerung vertrieben, die sind zwar nominell links, aber das ist eine brutale Diktatur. Uruguay im gleichen Südamerika, haben dagegen, sind eine Demokratie geblieben, haben die Energiewende geschafft, haben es geschafft, quasi ein Staat zu werden, wo die Armut deutlich gesunken ist. Und dann sehe ich den Leuten an, oh, das war überhaupt nicht vorgesehen, dass sozusagen in ihrem Bild war immer ganz klar Süden gut, Norden böse. Und das ist für mich dann der Punkt, wo ich dann sage, Vorsicht. Verstehst du, wenn man gar nicht mehr durch Argumente oder auch durch Befunde irritiert werden kann, sondern nur noch auf seinem religiösen oder politischen Fanatismus, Dualismus beharrt.
Ja, das ist einfach der Punkt, den ich nicht so recht raffe. Ich meine, ich bin mir schon bewusst, dass ich auch immer ein bisschen eingebildet klinge, wenn ich so die Welt predige. Andererseits als Prof erwartet man das ja auch gewissermaßen von einem, dass dieses kritisch-rationale vielen Menschen so schwerfällt. Weißt du, selbst in meinen Vorlesungen, wir hatten auch mal jetzt zuletzt interkulturelles Marketing als Thema gehabt. Es gibt viele Kulturen, in denen es ist absolut unüblich, dass man sich als Schülerin, Schüler, als Studentin, Student meldet oder Fragen stellt, geschweige denn irgendwie den Professor, die Professorin irgendwie korrigiert oder nochmal nachhakt, der in irgendeiner Form peinlich sein lassen kann. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel bei mir in meinen Vorlesungen immer sehr, das sage ich schon in den ersten Veranstaltungen, immer egal in welchem Kurs das ist, fragt nach, diskutiert mit mir, sagt, wenn ich falsch liege. Manche nehmen das echt als Challenge, also dass sie wirklich hier Copilot nebenbei noch laufen lassen oder ChatGPT oder sonst was und dann auch gerne dann mal reinschmeißen. Ach so, übrigens hier und das hat sich und dies und das hat sich geändert. Und das ist das, was mich dann immer ein bisschen berührt, weil ich habe schon durchaus ein, zwei Situationen gehabt, wo ich dann aus Versehen sozusagen was Falsches gesagt habe, was zum Beispiel relativ neu war oder sich geändert hat. Und lass es so was Langweiliges sein wie Grenzen für die Bilanzierung, wo man dann sagt, ab welchem Zeitpunkt müssen denn Unternehmen jetzt bilanzieren? Ja? Längste Zeit bei 60.000 Euro Gewinn oder eben 600.000 Euro Umsatz auf zwei aufeinanderfolgende Jahre, so gepredigt. Aber nein, das ist seit letztem Jahr zum Beispiel nicht so. Habe ich verpasst. Studi eingegeben, ChatGPT irgendwo rausbekommen. Wunderbar, habe ich was daraus gelernt. Und das ist im Grunde symbolisch dafür, was ganz oft in sehr vielen Schichten auch in unserer Gesellschaft häufig schief geht. Leute können oder wollen sich nicht mit diesen Konzepten auseinandersetzen. Also wollen nicht aktiv Kritik einladen. Weißt du, wir als Wissenschaftler, vor allem die, die auch regelmäßig publizieren, da gehöre ich ja auch immer noch ein bisschen dazu, müssen das ja aus ihrem Beruf heraus. Sie gehen auf, also wir gehen auf Konferenzen, wir präsentieren unser Wissen, wir präsentieren unsere Forschung, wir lassen uns aktiv dafür kritisieren, um am Ende eine bisschen bessere Welt daraus zu stricken. Ja. Ich bilde mir ein, dass auch Menschen wie Karl Marx sicherlich auch empfindlich reagieren, wenn man sie darauf anspricht. Aber er hat ja auch am Ende Konzepte genommen, die ja schon existieren. Er hat sich auch mit Adam Smith auseinandergesetzt, wo man sagen würde, hey, das ist komplettes Gegenteil von dem, was ich hier eigentlich mache. Aber in vielerlei Hinsicht stimmten sie ja auch überein.
Ja, ja.
Die Werttheorie zum Beispiel, genau. Ja, oder ja. Dass Arbeiter letzten Endes mehr Wert schaffen, als sozusagen für sie als Lohn übrig bleibt. Ja, und das ist, was mich so fasziniert eigentlich an dieser dialektischen, kritisch-rationalen Dimension eigentlich des Lernens.
Ich bin da voll bei dir und das ist auch tatsächlich berührend, weil eben auch Adam Smith sozusagen quasi da ja auch dualistisch vereinnahmt wurde. Ja, ich komme ja jetzt eher aus der liberalen Ecke. Ja, ich war auch einige Jahre in der Friedrich August von Hayek Gesellschaft zum Beispiel geladen, bevor die also völlig auch ins Rechtslibertäre. Ja, ich habe den Hayek auch gut drauf und so und Smith und so.
Wirklich? Ja, Austrian School of Economics.
Ja, also das ist sozusagen. Wow. Ich hatte ja nach der Bankausbildung dann durchaus Volkswirtschaft studiert, ja, und bin dann ja später ausgestiegen und habe also diese Radikalisierung dort auch wirklich erlebt, ja, die dort stattgefunden hat, ja. Und das ist nämlich genauso, also dass beispielsweise Adam Smith auch eine Theorie der Emotionen entwickelt hat, ja, wurde völlig negiert oder auch, dass er eine Theorie der Religion, er hat bei Smith in seinem Wealth of Nations gibt's ein ganzes Kapitel über Religion und Bildung, das richtig gut ist und das zum Beispiel auch Hayek aufgebaut hat, weiß heute kein Mensch mehr. Mhm. Die Leute sind sozusagen so, dass sie nach dem Motto rechts oder links, ja, Marx oder Smith, Markt oder Staat, und dann kommt so ein Dualismus dabei raus, der historischen Komplexität auch der Personen überhaupt nicht quasi gerecht wird. Und da steige ich dann aus. Also das war auch für mich dann der Grund, als dann selbst Hayek, der ja wirklich libertär, auch rechtslibertär war, als Sozialdemokrat verhöhnt wurde, weil er eben doch gesagt hat, es braucht einen Staat und es braucht eine Schulpflicht beispielsweise. Da gab es dann Leute, die fanden selbst das schon, ja, von einem Pinochet-Unterstützer. Das war ihnen schon zu links. Da habe ich gesagt, Leute, ihr habt doch nicht mal alle in der Waffel. Also quasi diese Radikalisierungen, die gibt es auch. Und interessanterweise sind dann auch die Rechtslibertären nähern sich dann wiederum dem Anarchismus an. Also da berühren sich dann auch die Extreme wieder. Deswegen jetzt auch, wenn Elon Musk zum Beispiel eine Partei gründen will, ich finde das immer so köstlich, weil dieser Selbstwiderspruch, ich bin nur für mich und kämpfe gegen alle anderen, aber jetzt bräuchten wir doch eine Partei. Ja, eine Partei ist halt logischerweise eine Bewegung, ein Zusammenschluss. Und eine anarchistische, eine libertäre Partei, das ist ja schon ein Selbstwiderspruch. Also ich würde dir da rechnen, das hast du auf beiden Seiten, diese Radikalisierung. Aber natürlich für junge Leute, die auf der Seite des Guten stehen wollen, ist häufig der Marxismus dann erstmal, ja, man kommt selber vielleicht aus bürgerlichem Hause, man ist wohlhabend und identifiziert sich dann mit der Arbeiterklasse und macht eigentlich den Engels nochmal, spielt den nochmal nach. Und diejenigen, die klug sind, die arbeiten dann an den Widersprüchen und kommen dann irgendwann quasi da auch wieder weiter. Und diejenigen, die aber feststecken, die werden radikal. Und das ist dann schade. Du hast es erwähnt, du bist Professor und Professor war eigentlich der Bezeugende. Das war ursprünglich ein religiöses Amt. Und es wird dann im deutschen Idealismus, Hegel haben wir erwähnt, ja, wird es dann quasi zum Säkularen verkündet, der die Weltgesetze verkündet, da Induktion. Ich entdecke etwas und das gilt dann für alle Ewigkeit. Und ich würde eben, das wäre meine Frage an dich, wobei wir Popper ja das nächste Mal machen, ich würde aber sagen, wir leben im Zeitalter der Falsifikation. Niemand kann in die Zukunft schauen, sondern wir können immer nur Thesen entwickeln, die sich der Wirklichkeit, der Wahrheit annähern, die aber ständig auch falsifiziert werden müssen. Und auch die genialsten Sachen können in 20 Jahren schon wieder überholt sein. So würde ich unser Wissenschaftsverständnis beschreiben.
Ja, natürlich. Also deswegen sage ich ja, wir brauchen ja diese klugen Köpfe, Leute, die deswegen auch offen und frei sprechen können. Also im Rahmen, sage ich mal, dessen, was sittlich ist, also ohne irgendjemanden zu beleidigen oder jemanden Gewalt anzudrohen oder dann auch wirklich anzutun. Denn sonst wissen wir ja nicht, was wir als Gesellschaft oder als Menschheit für Möglichkeiten haben. Das Verrückte ist ja, dass jetzt von, Gegnern des ursprünglich marxistischen, wenn ich sowas nehme wie hier meinetwegen das Kommunistische Manifest. Ja, das ist ja sozusagen sowas wie die Anti-Bibel dann für diese meisten Menschen. Aber das Spannende ist, wer da mal wirklich reingelesen hat. Also ich sag jetzt nicht hier, dass das Fundament für unsere Gesellschaft, bei weitem nicht. Aber da stehen so 2, 3 Punkte drin, die auch als Bullet Points direkt aufgeführt wurden, damit es auch wirklich der Letzte kapiert. Dinge drin, wo wir dann eben sagen, naja, das sind doch Sachen, die machen wir doch jetzt. Und das erst halt, nachdem diese Ideen ja formuliert wurden. Expropriation des Grundeigentums und Verwendung der Grundrente zu Staatsausgaben. Also, dass bestimmte Dinge in Hand des Staates liegen. Hier wiederum gefordert für alle. Ist, finde ich, nicht wiederum gut. Eine starke Progressivsteuer oder überhaupt eine Progressivsteuer haben wir heute. Abschaffung des Erbrechts haben wir nicht in der Form, aber sie wird zumindest in bestimmten Umständen, in bestimmten Beträgen über eine bestimmte Zeit besteuert. Also das ist schon passiert. Konfiskation des Eigentums aller Immigranten und Rebellen, also politische Freiheit in dem Sinne, sagen können, was man möchte, ist damit gemeint. Haben wir auch in einer funktionierenden sozialen Demokratie. Zentralisation des Kredits in den Händen des Staats durch eine Nationalbank und so weiter. Haben wir im Wesentlichen auch. Sind das jetzt radikale Ideen? Nein. Aber der Rest, klar, so bei vielen Dingen, wo man sagen kann, ja, ist zumindest gewagt und vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen zu antireligiös, sage ich mal hier und da. Was ich sagen will, Leute, habt keine Angst, euch so ein bisschen mit dem Material durchaus zu beschäftigen, aber auch in der Lage zu sein, das natürlich dann mit zu kritisieren. Diese Ideen müssen erstmal irgendwo formuliert werden. Sie können auch Quatsch sein. Da werden wir, wie auch schon gesagt, das sicherlich beim nächsten Mal sprechen, so der ganze Falsifikationsprozess, der dahinter steckt. Aber um überhaupt etwas falsifizieren zu können, müssen wir diese Sachen auch erstmal formulieren. Punkt.
Wow. Also dann kommen wir auch noch zu dem, was ich da, weil das schließt da eigentlich ganz gut an. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Ich bin angegriffen worden, gerade in der Preußischen Allgemeinen. Ja, die Preußische Allgemeine, ja. Hier erwähnt hinter fossiler Energie nichts als das pure Böse, Michael Blume, die Erfindung des fossilen Faschismus, weil ich ja zum Beispiel aufgeklärt habe, die Nazis haben ja tatsächlich zum Beispiel im sogenannten NS-Unternehmen Wüste, die haben hier ein ganzes Netz von Konzentrationslagern eingerichtet und abertausende Menschen zwangsarbeitende ermordet, jüdische und nichtjüdische, um Öl herzustellen. Ja, also das ist sozusagen das Thema. Und ich finde das so spannend, weil die Preußische Allgemeine, einerseits sind sie hunderte Kilometer von hier entfernt und es kommt aber genau wieder dieser Gegensatz Preußen, Nicht-Preußen raus. Ja, und das finde ich so irre faszinierend, weil das so auch zu unserem letzten Thema ja gepasst hat. Du hast, im Norden hast du die Flussebenen, die Preußen, die entstehen. Es entsteht ein Kaiserreich, am Anfang Königreich und dann später ein Kaiserreich. Das breitet sich aus bis an den Rhein, Trier, ja, Rheinpreußen, wie es dann genannt wurde. Es entsteht das Ruhrgebiet auf der Basis von Kohle. Das Borussia zum Beispiel, ja, die Borussen, das sind ursprünglich die Preußen. Und ich finde das so faszinierend, weil jetzt sehen wir also genau diesen imperialen Anspruch. Und den sehen wir natürlich überwiegend bei den Rechten, bei den Militaristen. Wir sehen ihn aber hier bei Engels und bei Marx auch auf der Linken. Ja, die gehen dann nach Paris, Marx. Ja, lässt sich auch ausbürgern übrigens. Kehrt zurück nach Köln, gründet da nochmal eine Zeitung. Scheitert wiederum, wird ausgewiesen. Geht dann nach London. Also sie gehen von Flussebenenstadt zu Flussebenenstadt.
Stimmt.
Ja, und verkünden immer wieder die gleiche Botschaft. Wir haben die ganzen Weltgesetze erkannt. Und sie verstehen auch nicht, dass das auf der Basis von Kohle und später dann auch Öl und Gas geschieht. Also beispielsweise sehen Sie das die Not der Arbeiter, ja, die es ja wirklich gegeben hat, und die Arbeiterinnen noch schlimmer. Aber Sie sehen noch nicht, was das mit der Mitwelt anstellt, weil Sie eben Männer ihrer Zeit sind. Die Natur ist Ihnen auch noch im Wesentlichen Rohstofflieferant.
Es gab ja auch noch nicht wirklich anderes, um Energie zu generieren.
Genau.
Ne?
Das war sozusagen klar, ja. Und bei Lenin ist dann die Elektrizität ist sozusagen der Heilsbringer dann, ja. Also quasi einfach, ja, oder wenn du auch an Mao denkst, ja, großer Sprung nach vorne, da ist es dann die Stahlherstellung und so weiter, ja. Und jeweils mit katastrophalen Folgen. Ja, das heißt, ja, sozusagen die Bedeutung von Technologie, wie sie das Leben verändert, und auch von Energie, wie sie das Leben verändert, von der sind sie zwar geprägt, sie verstehen sie aber selber noch nicht, können sie auch gar nicht. Und ich glaube, dass wir tatsächlich in diesem Prozess jetzt sozusagen drin sind. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, ja Leute, befasst euch mit den Denkern des 18. und 19. Jahrhunderts, mit Adam Smith und Karl Marx und anderen, aber hört bitte auf, das 1:1 zu versuchen, daraus einen Dualismus im 21. Jahrhundert zu konstruieren.
Zumal die meisten, sollte man vielleicht auch noch sagen, sogar, dass Marx zum Beispiel auch aktiv gesagt haben, dass das keine Schablone ist für eine Regierung oder sonst was. Das sollte also bewusst auch zur Debatte stehen, zur Dialektik eben.
Ja, also vielleicht machen wir das nochmal kurz, weil vielleicht einige nicht wissen, was Dialektik ist. Ist quasi in dem Denken ja ein ganz wichtiger Begriff. Im Liberalen, da ist es ja dann eher die Evolution, die Selbstorganisation, Kooperation und Spieltheorie. Aber vielleicht willst du mal kurz Dialektik für die Hörerinnen und Hörer.
Also im einfachsten Verständnis, das ist so ein im Grunde, ja, kann man sagen, dreistufiger Prozess. Da steckt ja so bei Dialektik so ein bisschen Dialog gewissermaßen mit drin, dass ich im Wesentlichen auf Basis meiner Philosophie eine These formuliere, also eine Aussage, die idealerweise überprüfbar ist dann auch, also kein Dogma ist. Dogmen sind ja nicht überprüfbar, aber Thesen prinzipiell schon und vor allem Hypothesen. Und zu dieser formuliere ich aber auch eine Antithese. Was wäre, wenn? Oder da steht aber X oder Y dagegen. So heißt es, akzeptiere ich jetzt, also beide diese Dinge gibt es, beide Konzepte existieren, beide widersprechen sich. So, und dann kommt es zur Synthese, also wieder das Zusammenführen jener Elemente, die irgendwo funktionieren. Und in dem Zuge eben einen Wissensgewinn zu generieren, um zu schauen, was sind die Voraussetzungen, was sind die Bedingungen, was sind die Randbedingungen dafür, dass wir daraus vielleicht eine neue funktionierende These ableiten können, die wiederum vielleicht im Rahmen eines weiteren Dialekts, wenn man das so möchte, wiederum als These, Antithese und so weiter formuliert werden kann. So in der Kurzform zumindest.
Genau. Ja, also du hast These, Antithese, Synthese. Das ist sozusagen immer diese ganz schnelle Formulierung. Und du hast den Bereich der evolutionären Erkenntnistheorie. Da hast du dann eben Variation, also Vielfalt. Das müssen dann nicht nur zwei Positionen sein. Mhm, ja, du hast Selektion, Wettbewerb, die miteinander im Wettbewerb stehen. Und dann die Frage Reproduktion. Was geht in die nächste Generation weiter? Es ist gewissermaßen ein bisschen eine demütigere Form davon, ja, wo man eben sagt, naja, man kann auch nie wissen, wo das Ganze hinführt. Ja, und beispielsweise heute, wir haben jetzt auch in Deutschland wieder große Diskussionen, Geburtenraten sind gesunken auf 1,35. Die Amish haben halt locker selber 6 bis 8 Kinder, die Old Order Amish. Und dann sieht man einfach, es gibt da nicht ein lineares Prinzip, wo man sagen kann, es gibt einen Fortschritt, wie in die Hegelianer dann quasi angenommen hätten. Naja, und das meine ich eben, das ist, was wir da eben sehen. Das heißt, wir haben quasi diese imperialen Ansprüche, meines Erachtens sehr viel sympathischer als die rechtsmilitaristischen, aber eben doch mit den gleichen Dogmen den gleichen Annahmen dahinter. Man entdeckt quasi Gesetze die sagen auch die Zukunft voraus. Und ich finde das bei Marx und auch bei Engels immer noch in einem Bereich, der für die damalige Zeit okay war, der man konnte diskutieren, man konnte widersprechen, aber der wird dann eben von Dogmatikern danach zum Marxismus oder sogar zum Marxismus, Leninismus, Stalinismus, Maoismus und so weiter umgeprägt. Auf der rechten Seite hast du dann den Faschismus, ja, Mussolini, der auch am Anfang Sozialist gewesen ist. Ja, du hast den Nationalsozialismus, die behaupten, sie sei eine Arbeiterpartei, denen es aber nie um die Arbeiter gegangen ist und die übrigens auch nie links gewesen sind, wenn ich das schon immer höre. Ja, und da ist gewissermaßen für mich sozusagen so der Knackpunkt. Also ich bin bei dir zu sagen, das sind wichtige Leute, man sollte über sie mindestens ein rudimentäres Wissen haben, und wenn man Lust hat, lohnt es sich auch mit ihnen zu befassen. Aber man sollte sehen, es sind Männer ihrer Zeit, die eben nicht gleichberechtigt waren, die auch in ihren Familien eher Patriarchen waren, die selber aus dem Geld vom Geld gelebt haben, das Arbeiterschaften erwirtschaftet haben und die selber sehr standesgemäß versucht haben zu leben, deren Thesen für die damalige Zeit interessant sind und uns auch viel über die Geistesgeschichte sagen können, die aber nicht taugen, um heute darauf eine Ideologie aufzubauen. Wärst du bereit da so oder bin ich nicht da zu weit?
Das ist absolut richtig, wie du das sagst. Das kann auch gar nicht funktionieren, dass ich das eins zu eins hier rübernehme. Ich bleibe dabei. Es sind, wie du selber sagst, immer ganz interessante, gute Ideen, die wir auch brauchen, also die müssen ja irgendwann mal halt formuliert worden sein, um sie aber im Geiste der Gegenwart überprüfen zu können. Daher kommt ja überhaupt meine Überzeugung, dass wir in dieser postidealistischen Welt leben, wo wir die Freiheit haben, in einer funktionierenden Demokratie uns die Elemente rauszupicken, die wir mögen. Ich meine, das klingt immer so leicht gesagt, aber guck dir die USA zur McCarthy-Ära an. Wenn du da angefangen hättest mit irgendwie, weiß ich nicht, Arbeitslosengeld oder so, oh, gleich Kommunist. Ja, also das ist dann ein bisschen das Gegenstück dann zur Sowjetunion dann gewesen, ja. Die dann irgendwie für freien Markt dich in den Gulag geschickt haben. Also du bist so oder so kaputt.
Ja, und schau dir heute die ganzen Verbote an in den USA, ja, wo man alle möglichen Begriffe nicht mehr verwenden darf, ja, wo wieder Bücher verbannt werden. Also jetzt kippt quasi die Rechte in die gleiche, in eine Intoleranz, eine Cancel Culture um, die man eigentlich den Linken vorgeworfen hat. Ja, und jemand für mich, der sozusagen in der Mitte steht, der kann nur sagen, ihr seid doch alle verrückt. Ja, sowohl der Dualismus geht halt immer schief. Ja, ob links, rechts, libertär, religiös. Das wäre sozusagen für mich das, dass ich sage, Leute, versucht auch immer wenigstens die andere Seite zu verstehen, auch wenn man nicht alles teilt. Und ich meine, wir beide sind jetzt ein gutes Beispiel. Du ursprünglich aus Berlin, also preußisch sozusagen. Ich hier sozusagen meine Eltern aus der damaligen DDR, Quedlinburg, Gardelegen, da diesem Bereich und jetzt ein Schwabe. Und man sieht ja auch, wir können super miteinander im Dialog respektvoll da eben auch arbeiten. Das ist es, worauf es mir ankommt, dass man nämlich tatsächlich es anders. Wir haben in der deutschen Geschichte, wir haben Preußen, Flussebenenreich im Norden, ja, die dann auch die Rheinpreußen, das Ruhrgebiet umfassen und auf Basis von Kohle quasi groß werden. Wir haben Bayern, eine Bergmonarchie, salopp gesagt. Wir haben im Süden dann Habsburg, Österreich, dann daneben die Schweiz, die scheiden aus. Und was wir also heute haben in Deutschland, ist immer noch eine gewissermaßen preußisch geprägte norddeutsche, vor allem auch Energiepolitik und im Süden dann Bayern, die immer sagen, ihr machen ihr eigenes Ding.
Die waren ja auch mal eine Sowjetrepublik, ne?
Ja, genau.
Für so fünf Minuten.
Fünf Minuten, genau. Und dann eben noch so Traditionen wie eben Baden-Württemberg oder so, die dann noch eigene Elemente einbringen. Und letztlich wäre mein Appell einfach, dass sich jede und jeder darüber klar wird, wo stehe ich, durch was bin ich geprägt, aber auch offen ist für Einflüsse von anderen, für den Dialog. Und dann würde ich tatsächlich sagen, als jemand, dessen Familie selber unter dem Marxismus gelitten hat, unter der DDR gelitten hat, kann ich inzwischen auch mit Linken wie Petra Pau zum Beispiel, ja, die sich sehr stark gegen den Antisemitismus engagiert, kann ich auch in den Dialog treten. Einer meiner ein Doktorvater von mir, der Günther Kehrer, der war also glühender Anhänger weit links. Ich kann dann auch etwas von Andersdenkenden lernen, wenn ich selber quasi auch bereit bin, da über die eigenen Prägungen hinauszuwachsen und jede Annahme auch immer wieder zu hinterfragen, viel zu lachen und nicht davon auszugehen, dass irgendein Säugetiergehirn in der Lage wäre, die Weltgesetze über Jahrtausende vorauszuberechnen.
Ja, das ist auch so ein bisschen der Punkt. Also man könnte jetzt denken, dass Leute wie du und ich in irgendwie den ganzen Tag in unseren pseudo-intellektuellen Elfenbeintürmen sitzen und uns über solche Themen ständig Gedanken machen. Nein, ist natürlich nicht so. Also wir haben ja auch ein anderes Leben noch. Wäre ja furchtbar sonst, wenn nicht. Und Lachen, Humor und so weiter ist mir ganz wichtig. Ich wette, meine Jungs kugeln sich sowieso jedes Mal, wenn sie hören, wie ich hier so rede in diesen Podcasts. Aber das ist ja auch so ein Stück weit der Punkt. Also wir müssen es zulassen, dass die Leute auch durchaus etwas anders hier und da sein können und dass auch andere Meinungen mal zumindest angehört werden. Weißt du, ich höre bei solchen Aussagen dann immer schon mal Stimmen, die sagen, ja, aber mit den Rechten und Faschisten, mit denen redet ihr nicht. Die Sache ist, man muss ja auch bereit dazu sein, zu reden. Ja. Und das sehe ich halt häufig so, grundsätzlich in extremistischen Bereichen nicht, aber vor allem halt in hart rechten Ecken, weil häufig, ne, da herrscht so dieses Mindset von, meine Meinung steht fest, verwirr mich nicht mit Fakten.
Ja.
Und das fällt halt immer ständig in dieses Verschwören. Da hast halt keine Grundlage, darüber zu sprechen. Ich habe schon viel mich ausgetauscht mit auch mal ein, zwei Anhängern der AfD von Leuten, wo ich aber weiß, okay, die sind aber zumindest nicht komplett abgebogen in der Hinsicht, weil mir das auch Einblicke erlaubt. Also ich für jemanden wie mich, der ja, man sieht es vielleicht, Migrationshintergrund hat, für den die Welt so selbstverständlich ist, wie ich mit der aufgewachsen bin. Mir fehlt ja vielleicht auch die Perspektive einfach der Leute, die meinetwegen seit 10 Generationen Schwaben oder Berliner oder sonst was sind und die sich meinetwegen jetzt bedroht fühlen. Für mich als Konzept lächerlich, aber das heißt ja nicht, dass es für andere auch so sein muss. Und das ist, denke ich, immer eine gesunde Basis, auf der Leute sich treffen können, austauschen können und dann eben diese berühmte Synthese vielleicht am Ende finden. Das wäre dann mein Appell.
Sehr schön. Und ich meine, wir haben auch gerade hier in Filderstadt, wir haben ja leider auch zum Beispiel die Grauen Wölfe, also wir haben ja auch türkischen Rechtsnationalismus.
Gibt's überall, ja.
Und letztlich ist es eben natürlich auch so, dass wir, dadurch, dass wir Menschen sind, sehr vergleichbare Psychologien haben. Ja, also da lässt sich dann auch immer sehr gut vergleichen und lernen. Und das ist es, glaube ich, ein Leben lang dazulernen durch Dialog, auch wenn man Professor ist, sich von den jungen Leuten in Frage stellen lassen. Weil sie natürlich teilweise schon in einer ganz anderen Welt aufwachsen. Wir sind die ersten Generationen der Menschheit, die zwei Medienrevolutionen gleichzeitig erleben, das Internet und jetzt KI. Ja, früher haben Medienrevolutionen Jahrhunderte oder die Alphabetisierung Jahrtausende gebraucht und jetzt geht sowas in 20, 30 Jahren. Da fliegen viele aus der Kurve. Aber da ist es dann gerade unser Job, hinzustehen und sich auch selber in Frage stellen zu lassen und den Dialog eben auch zu leben. Und ich finde es schön, dass wir das machen. Wir ziehen uns dann hier ins Studio zurück. Aber wir sind nachher eben auch wieder ganz normale Ehemänner, Väter, Freunde. Und es stimmt, hier im Hause Inge wird auch viel gelacht. Das kann ich bestätigen. Einer der Gründe, warum ich mich hier sehr, sehr wohl fühle. Wir haben uns als nächstes Jahr vorgenommen, tatsächlich dann den Karl Popper, also quasi das... Da sind wir dann schon im 20. Jahrhundert. Elinor Ostrom hatten wir ja schon, für alle, die Ökonomie interessiert. Ich bleibe dabei, man sollte auch mal eine Ökonomin gelesen haben. Und sie war die erste Frau, die einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Und ich finde sie großartig. Also, aber dann wollen wir uns Karl Popper anschauen. Und danach haben wir die Frage nach KI bekommen. Wie siehst du das? Wollen wir das dann als übernächste Folge machen?
Sehr gerne. Das ist, also man könnte jetzt meinen, wir irgendwie jede zweite Folge ist KI. Aber das Problem ist, jede zweite Entwicklung irgendwie, die stattfindet, ist KI. Und das ist nun mal ein Thema, das uns alle berührt. Also sehr, sehr gerne. Wir nehmen Karl Popper das nächste Mal. Passt ja auch wunderbar eigentlich so als Anknüpfungspunkt, wenn wir schon so mit Hegel und Dialektik und Überprüfbarkeit gesprochen haben. Nehmen wir das und danach packen wir gerne die KI drauf.
Genau, weil da haben wir es jetzt ja auch wieder damit zu tun, dass Leute sagen, zum Beispiel bis 2027, ist schon in 2 Jahren, wird die KI die Herrschaft übernehmen, ja, den Race zwischen USA und China, quasi die Entwicklung von KI, die keiner mehr steuern kann. Und da das unsere Hörerinnen und Hörer und Zuschauenden interessiert, finde ich, können wir das auch aufgreifen. Also ich glaube, das ist, wenn wir vom Dialog reden, dann auch, würde ich sagen, nehmen wir das, was unsere Zuhörenden, unsere Zuschauenden uns fragen, dann nehmen wir das halt auch auf und dann freue ich mich drauf. Aber das nächste Mal dann Karl Popper, übernächste Mal dann also vielleicht die KI-Apokalyptik, ja, die Frage, ob uns die KI unterwerfen und vernichten wird. Da werden wir dann auch Leser-Statements, gerne Leserinnen, Leser, schreibt uns, wenn ihr wollt, dass wir es auch vorlesen oder so etwas. Dann würde ich sagen, stellen wir uns dialogisch auf euch ein.
Wir kriegen auch echt schöne Zuschriften.
Ja.
Also, ja, auf jeden Fall. Also das kann ich nur begrüßen. Schreibt uns gern. Vieles von dem, was wir hier erzählen, das prägt ja auch so ein bisschen, worüber wir sprechen. Also es ist nicht so, dass das in irgendeinem für immer leeren Postfach landet.
Ja, also ich bekomme viel auf dem Blog über Mastodon und so. Manchmal kommt auch eine E-Mail. Aber ich finde das, ich kann euch also tatsächlich sagen, Ina und ich, wir tauschen uns dann drüber aus. Also es ist sozusagen, es freut uns, weil wir jetzt nicht sozusagen ein Massen-Riesenpublikum erstmal im Blick haben, sondern wirklich sagen, die Leute, die einfach auch sagen, ich will ein bisschen tiefer einsteigen, das nehmen wir dann aber auch sehr ernst, oder?
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Wir sind dann immer beide sehr gerührt, wenn wir dann sowas sehen und lesen, um das schon mal so zu sagen. Also da freuen wir uns auf jeden
Fall. Das ist unsere Bezahlung, ja. Wir bekommen ja nichts dafür, es gibt keine Werbepartner, nichts, wir zahlen alle alles selbst, ja. Und dieses Studio hat der Prof hier selber zusammengebaut. Aber das ist unsere Rückmeldung, wo wir wirklich merken, es interessiert Menschen und sie haben Fragen oder Anregungen. Das ist das Tolle. Und so werden wir dann also auch in der nächsten Folge wieder weitermachen, wenn es dann wieder heißt:
Hallo, Herr Doktor.
Und hallo, Herr Professor.